Zuerst einmal Karfreitag. Wir müssen diesen Karfreitag ein bisschen aufarbeiten. Karfreitag ist ein besonderer Heldengedenktag, ein merkwürdiger Heldengedenktag. Eigentlich äußerlich ist Jesus ein Verlierer. Jesus ist eigentlich ein Anti-Held, wenn man das so nimmt. Es ist wichtig, dass wir das behalten, denn wir können erst nachher das richtig verstehen, was dort passierte in der Unterwelt. Zuerst einmal äußerlich sieht es so aus, als Jesus verloren hätte. In Wirklichkeit hat er gewonnen. Und genauso sieht das auch in unserem Leben. Wir leben in einem riesigen Spannungsfeld. Es sieht aus, als wenn wir verlieren, im Grunde gewinnen wir. Gewinnen wir immer. So, wir leben in einem Spannungsfeld. Und das ist auch hier, wenn ich jetzt von der Unterwelt, von der unsichtbaren Welt spreche, dann möchte ich immer nur eines klarstellen. Vieles haben wir noch nicht erreicht. Es ist bereits erreicht. Erlösung ist bereits erreicht, aber wir sind noch nicht erlöst. Ich habe meine Zipperleins, ich habe dies, ich habe jenes. Ich darf euch gar nicht sagen, was ich alles habe, was ich so nicht habe. So. Aber ich weiß, ich bin erlöst. Wir haben gestern jemanden gehabt, wo eine Frau kam, die Schwester, ihr Bruder ist am Donnerstag beerdigt worden. Und ich wollte einfach sagen, es tut mir leid oder meine Anteilnahme und so weiter. Sagte, brauchst gar nicht sagen, mein Bruder ist beim Heiland im Himmel und wir werden uns wiedersehen. Er ist erlöst von seinen Schmerzen, von seinem Leid. Er ist bei Jesus im Himmel. Und die waren nicht schwarz angezogen. Im Schwäbischen, da ziehen sie sich für ein ganzes Jahr lang schwarz an. So Trauerjahr. So nein, der bunte Kleider angehabt, aus Protest eigentlich. Mein Bruder ist beim Heiland, warum muss ich trauern? Warum muss ich trauern? Dieses Anti-Held, Anti-Denken, dieses Anti-Verhalten. Wir haben diese Dinge, aber wir sind dagegen und wir nehmen es nicht an. Wir sind erlöst und wir warten auf die Erlösung. Preis dem Herrn. Und wir haben Kämpfe, aber wir wissen, wir werden immer gewinnen. Egal wie die Schlacht ausgeht, wir kommen immer als Sieger raus. Egal wie die Schlacht ausgeht. Heute Abend lese ich mit euch zwei Bibelstellen. Epheser Kapitel 4, Vers 8. Was du hier heute Abend hörst, hast du vielleicht noch nie oder kaum gehört. Wenn du hier länger zu unseren Gottesdiensten kommst, kann es sein, dass du vielleicht ab und zu mal die Botschaften gehört hast, aber in der Regel predigt man in der christlichen, evangelischen Kirche, in den evangelikalen Kreisen nicht davon. Die Inspiration für diese Botschaft, die Gott auf mein Herz gelegt hat, für die Höllenfahrt Jesu, habe ich im Vatikan bekommen. Ich bin mit meiner Familie in Rom, wir schauen in der Sixtinischen Kapelle die Bilder an und die Kinder waren noch zu der Zeit ein bisschen klein, einige haben wir draußen gelassen, aber wir haben dann versucht, diese Bilder zu verstehen. Und mir ist eines bei der Betrachtung in der Sixtinischen Kapelle groß geworden, habe ich kaum Jungfrau Maria gesehen. Wisst ihr, was ich dort gesehen habe? Wie Jesus in die Hölle runtersteigt und den Sieg erringt in der Unterwelt. Und zwar für die orthodoxe Kirche beginnt die Auferstehung, der Triumph, der Sieg, nicht wie bei den Protestanten am Karfreitag, sondern bei den orthodoxen, griechisch-orthodoxen, beginnt der Triumph Jesu, als er herabstieg an den untersten Örter. Dort in der Unterwelt begann der Sieg für die orthodoxe Kirche. Und wir haben das verlernt. Und in der Sixtinischen Kapelle, Jesus in der Hölle. Und dann kommt er raus, ein Bild, verschmiert mit Blut. Von Golgatha kommt er darunter. Verschmiert von Blut, steigt in der Hölle hinein und den Schlange zertritt er den Kopf. Und das war die Botschaft der alten Kirche, der Urkirche. Die haben Christus, den Gekreuzigten, gepredigt, aber den Auferstanden, der hinabfuhr in den untersten Örter der Hölle und die Hölle gefangen genommen hat. Was du heute Abend hörst, das wird dich vielleicht deine Theologie erschüttern ein bisschen. Aber sei ruhig. Hör das bis zum Schluss an und du wirst vielleicht einiges begreifen, was ich begriffen habe, nachdem Gott mir Dinge gezeigt hat damals. Ich darf dir eines sagen, ich glaube, als Jesus dort runterkam in die Hölle, ich schicke dir vorweg, dass es eigentlich keine Hölle mehr gibt. Er hat das Gefängnis gefangen genommen, steht in der Bibel. Das heißt also, er hat den Geist und das Evangelium gepredigt. Verstorben vor der Sintflut von Adam bis Noah, steht in der Bibel, buchstäblich. Er hat das Gefängnis gefangen genommen. Das ist nur noch der Teufel mit seinem Anhang in der Hölle und sonst niemand mehr. Er ist hinabgestiegen und hat den Geist und das Evangelium gepredigt. Da wirst du manches umdenken müssen und kannst sagen, was haben unsere Pastoren uns gepredigt? Was haben die gelehrt? Die haben uns immer, wenn du dich nicht bekehrst, kommst du in die Hölle. und uns mit der Hölle Angst gemacht. Weißt du, wir waren keine Christen. Und obwohl wir keine Christen waren, meine Mutter hat mir ab und zu mal Angst mit der Hölle gemacht. Pass auf, in der Hölle. Dort schmort man. Dort wird man gequält. Dort gibt es Ungeziefer. Dort ist all das, wovor du Angst hast. Das ist alles in der Hölle. Wir haben ein Bild von der Hölle von der katholischen Kirche und aus dem Mittelalter mit dem Fegefeuer und allem drumherum. Dieses Bild ist nicht ein biblisches Bild von der Hölle. Gottes Ferne, das ist Hölle. Gottes Abwesenheit. Wo kein Gott ist, ist Hölle. Das kannst du hier schon auf Erden haben. Du kannst Hölle auf Erden haben. Wenn Gott nicht dabei ist, kannst du alles haben und bist in der Hölle. Wenn Gott nicht dabei ist. Hölle ist da, wo Gott nicht ist. Das ist das Bild von der Hölle. Die Abwesenheit Gottes. Das kann überall passieren. Auch in der Gemeinde. Du kannst eine Gemeinde, die singen Halleluja und Hölle erleben, wenn die sich zanken und streiten und Querelen haben und einander an die Haare ziehen und Dinge an die Haare herbeiziehen, wie du das gesagt hast, mit Vermutungen. So, das ist Hölle. Brauchst du gar nicht warten auf die Hölle. Die Hölle ist schon da. So, Gottes Ferne, wo nicht die Liebe regiert, wo nicht der Geist regiert, ist Hölle. Wo nicht Jesus der Herr ist, ist Hölle. Aber wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. Ich habe eine evangelistische Predigt, bevor ich die Predigt halte, mir bringe ich die evangelistische Predigt. Ich habe einmal eine Predigt, da kamen ein paar fromme Pastoren und sagten, das gibt's nicht, kann nicht sein. Ich sage, doch, ich glaube, lasst uns die Bibel studieren, ob sie so verhält. In der Bibel steht, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Ich habe diese Bibelstelle genommen und dann habe ich gesagt, und selbst wenn du in der untersten Hölle bist und dort vom Satan gequält, gefoltert und gepiesackt wirst, und wenn du dort noch schreien oder rufen oder J-E-S-U-S buchstabieren kannst, kommst aus der Hölle raus. Wer den Namen des Herrn anruft, egal wo, ob er vom Dach runterfällt oder im Keller ist oder wo er auch ist, aber weißt du, was der Teufel in der Hölle macht? Da wirst du alles wissen, bloß nichts, der Name Jesus. Der Name Jesus wird aus deinem Gedächtnis ausgelöscht werden. Ausgetilgt. Kein Mensch, der Teufel erlaubt jetzt schon, den Namen Jesus nicht mehr zu erwähnen. Geschweige denn in der Hölle nachher. Da wirst du wirst von allem wissen, du wirst vom Bush was wissen, von Gorbatschow, vom Stalin, vom Lenin, vom Hitler, von Napoleon, von Nero, du wirst von allem was wissen, bloß nichts von Jesus. Aber wenn du von Jesus was erfahren könntest in der Hölle, könntest du rauskommen und sagst, Jesus, der Name Jesus rettet, nicht Jehova rettet. Oder was weiß ich, irgendwelcher Göttername, der Name Jesus rettet. Du sollst ihn Jesus nennen. Und er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Und er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Deshalb der Name Jesus ist ein Schlüsselname. Und deshalb, wenn ich von Jesus nicht mehr predigen will, dann will ich auch kein Prediger mehr sein. Ich will von Jesus predigen. Und Jesus groß machen. Und Jesus verherrlichen. Lasst mich aufschlagen in Epheser Kapitel 4. Da lese ich Vers, ja. Eigentlich sollte man alles lesen, aber das kann man ja nicht alles lesen. Die Zeit ist nicht zu lang, reicht nicht aus. Jeder von uns, Epheser Kapitel 4, jeder von uns hat einen besonderen Anteil an den Gaben erhalten, die Christus in seiner Gnade ausgeteilt hat. Von ihm heißt es in der Heiligen Schrift, er ist in den Himmel hinaufgestiegen und hat Gefangene mit sich geführt. Er hat den Menschen Gaben ausgeteilt. Wenn es heißt, dass er hinaufgestiegen ist, dann setzt es voraus, dass er zuerst herabgekommen ist. Er ist auf die Erde herabgekommen und dann wieder hinaufgestiegen. Er hat alle Himmel unter sich gelassen und erfüllt jetzt das ganze Weltall mit seiner Lebensmacht. Auch die versprochenen Gaben hat er ausgeteilt und so weiter. Hat Apostel gesetzt, die dann das Evangelium predigen sollen. Er ist überall hindurchgegangen, hat Gaben ausgeteilt und er hat alles erkämpft und errungen. Er ist hinaufgestiegen und er ist hinabgestiegen. Das ist das eine Bild. Jetzt 1. Petrus Kapitel 3. 1. Petrus Kapitel 3. Da ist zuerst einmal von Jesus die Rede, Kapitel 2, und dann 1. Petrus Kapitel 3. Vers 19 und dann die folgenden Verse. Er ging auch zu den Geistern in der Totenwelt, die gefangen gehalten werden, und verkündigte ihnen die gute Nachricht. Sie waren ungehorsam gewesen zur Zeit Noahs. Also Jesus ging zu denen, die nicht gehorsam waren und nicht geglaubt haben, sondern die ungehorsam waren in der Zeit Noahs. Also die nicht gehorchten, die ungläubig waren, die an der Arche mitgearbeitet haben, die sogar Material für die Arche geliefert haben, aber nicht geglaubt haben und nicht gehorcht haben, in die Arche einzusteigen, die also ungehorsam waren. Zur Zeit Noahs, als Gott in seiner Geduld mit der Strafe noch zuwartete, solange Noah die Arche baute, nur wenige Menschen, nämlich 8, wurden durch das Wasser gerettet, als die Arche davon getragen wurde. Das ist ein Hinweis auf die Wassertaufe. Denn der Sinn der Taufe ist ja nicht, dass der Körper von Schmutz gereinigt wird. Wer sich taufen lässt, bittet Gott damit, sein Gewissen von aller Schuld zu reinigen. Das ist also das Bild hier von dem Herabgestiegen. Und dann kommt Jesus am Ostermorgen oder bei der Himmelfahrt, bevor er zum Vater fährt, und sagt: Vater und liebe Jünger und liebes Universum, liebe Geisteswelt, lieber Teufel, mir ist gegeben alle Gewalt. Und jetzt sagt er: im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Das Totenreich, das Jenseits. Vater, wir haben ein so heikles, so großartiges Thema, so fremdartiges Thema sogar, so unverständliches Wort hier aus deiner Bibel. Und Herr, wir möchten dein Wort verstehen heute Abend. Hilf uns, dass wir dein Wort verstehen, was es bedeutet, diese verborgenen Vorgänge, herabgestiegen, hinaufgestiegen und gefangen genommen. Alles. Herr, das sind alles verborgene Vorgänge in der unsichtbaren Welt. Hilf uns, dass wir die verstehen. Heiliger Geist, sprenge unseren Horizont, sprenge unser Verständnis. Hilf uns zu verstehen Dinge, die menschlich unfassbar und begreiflich sind. Was kein Mensch gesehen hat, was kein Mensch gehört hat und was kein Mensch je geglaubt hat. Das hast du uns offenbart heute Abend und willst uns offenbaren durch den Heiligen Geist. Salbe meine Lippen und hilf uns, dein Wort zu hören. Amen. Am zweiten Tag fand im geistigen Bereich in der unsichtbaren Welt eine gewaltige Revolution statt. Am zweiten Tag nach der Kreuzigung, also Golgatha und so weiter. Die Hölle kommt in Bewegung. Er stieg hinab zur Hölle und erbeutete Gefangene. So steht's in der Bibel. Er stieg hinab. Jesu irdische Passion begann mit dem Einzug in Jerusalem. Da begann seine erste Passion, da begann sein Leiden. Und Jesus ist nicht nur nach Jerusalem eingezogen, er ist auch genauso, nicht auf einem Esel, sondern barfuß und ohne was, er ist hineingegangen in die Hölle. In die Hölle, in das Reich Satans, das ist Hölle. Das bezeichne ich erstmal als Hölle, das Wort, obwohl das Wort Hölle nicht in der Bibel steht. Aber ich bezeichne diesen Begriff, was wir als gewohnt sind und was wir uns unter der Hölle vorstellen, für die Unterwelt, für das, den Bereich der Gottesferne, der Abwesenheit von Licht, Abwesenheit vom Guten, Abwesenheit vom Leben, Abwesenheit von Glück und Liebe. Diesen Bereich bezeichne ich jetzt mal als Hölle, damit wir das auch besser verstehen. Hölle ist die Stufe, die unterste Stufe der Verdammnis. Das ist die Hölle, die unterste Stufe der Verdammnis. Und Jesus ist hinabgestiegen zu den Verdammten, zu den Dahingegebenen, zu den, die auf die Erlösung warteten und nicht gesehen haben. Er stieg zu denen hinab. Erlösung geschieht, und das ist so wichtig, dass du es verstehst, Erlösung geschieht nicht im sichtbaren Bereich, Erlösung geschieht im unsichtbaren Bereich. Das ist so wichtig zu verstehen. Du sagst Ja zu Jesus, das ist nur ein äußeres Zeichen. Aber alles, was mit Erlösung auf sich hat, geschieht im Verborgenen, ist unsichtbar. Kannst nicht messen, kannst nicht wiegen, kannst nicht beweisen. Es geschieht im Verborgenen. Golgatha ist nur ein sichtbares Zeichen. Und alles, was Jesus tat, war eine prophetische Handlung. Dass er am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, ist eine prophetische Handlung. Für die unsichtbare Welt. Aber das Große geschah im Verborgenen. Der verborgene Sieg Jesu ist der Sieg in der Unterwelt. Als er hinabstieg, die Hölle dachte, als er an die Pforten der Hölle anklopfte. Und, komm rein, herzlich willkommen. Und als er drin war, merkten sie plötzlich, das ist doch nicht einer von uns. Der hat keine Sünde begangen. Jesus starb als einer, der keine Sünde gemacht hat. Und das muss vorstellen, in der Hölle ist einer, der keine Sünde begangen hat. Denn an nie was schuldig wurde. Jetzt tritt ein, der die ganze Hölle verdorben. Die ganze Hölle war versaut, weil hier einer reinkam, der von keiner Sünde wusste. In Hölle sind nur Sünder, in Hölle sind nur Ungläubige, in der Hölle sind nur solche, die den Willen Gottes nicht tun. Und das war einer, der den Willen des Vaters getan hat, der ständig gesucht hat, sogar im Garten Gethsemane gerungen hat. Vater, was ist dein Wille? Der ringt um den Willen des Vaters. In der Hölle sind nur die, die gegen Gott rebelliert haben. Und jetzt kommt einer, der hat alles das nicht getan. Jetzt betritt er die Hölle. Jesus wurde auf Golgatha uns zur Sünde gemacht, sagen wir manchmal. Aber er ist nicht auf Golgatha zur Sünde gemacht worden. Weißt du, wo Jesus zur Sünde gemacht worden ist? Am Jordan. Deshalb, wir müssen manchmal Zeiträume nicht nur 3 Tage, sondern 3 Jahre vielleicht überschauen und messen. Am Jordan, der Priestersohn des Zacharias, Johannes der Täufer. Nur er konnte Jesus taufen, kein anderer konnte und durfte Jesus taufen. Wenn ich Jesus getauft hätte, hätte es nicht funktioniert. Jesus wäre nie zur Sünde gemacht worden. Aber der reine Priestersohn, vom Heiligen Geist gezeugt, der Johannes, legt alle Schuld der Welt auf das Lamm Gottes, auf Jesus, bei der Taufe. Dort wurde Jesus uns zur Sünde gemacht. Und jetzt trug er 3 Jahre lang trug er Verachtung, Verkennung, Verlassenheit, Befremdung, Ablehnung, kam zu den Seinen, die Seinen nahmen ihn nicht an. Und am Kreuz besiegelte er das alles. Da macht er einen Schlussstrich. Jetzt genug. Jetzt ist genug. Das ist das Kreuz. Jetzt reicht's. Es ist vollbracht. Vater, alles, was überhaupt ein Mensch erdenken, was ein Mensch anstellen kann, was ein Mensch erleben kann, das alles habe ich jetzt durchgemacht. Und jetzt geht er eine Stufe tiefer in Sachen Erlösung. Er steigt hinab. Dieser Tage hat ein Journalist in der Zeitung geschrieben über Kreuzigung. Man hat über Karfreitag, habe ich im Flugzeug gelesen. Da schlage ich Zeitung auf, da will ich lesen, was die anderen über Jesu Tod und Jesu Leiden sagen und was sie für Predigten halten. Und da schreibt ein Journalist bei der ganzen Überlegung über den Tod Jesu. Jesus wurde nur gekreuzigt, weil er stur war. Wegen seiner Sturheit ist er gekreuzigt worden. Das ist ein Argument eines Journalisten. Wegen seiner Sturheit. Jesus war so stur, er hat nicht nachgegeben dem Teufel. Sogar als er im Garten Gethsemane hängt, seine Sturheit war, die ihn ans Kreuz brachte. Seine Sturheit. Seine Sturheit brachte ihn in die Hölle. Und dort war er. Dort war er in der Dunkelheit. Was Leid und Schuld angeht, sehen wir den Menschen Jesus nur am Karfreitag, was Leiden ist. Die Herrlichkeit verstehen Jesu, begreifen wir erst, wenn wir auch die Höllenfahrt begriffen haben. Deshalb waren mir diese Bilder in der Sixtinischen Kapelle so segensreich zu sehen. Gesiegt. Er hat gesiegt über den Drachen. Verschiedene Bilder des Sieges, alles Bilder des Sieges. Das haben die alten Christen gepredigt. Jesus ist Sieger, dass Jesus siegt. Ist ewig ausgemacht, Blumhardt, dass Jesus siegt. Wenn wir nur das Kreuz sehen, sehen wir nur die größte Niederlage, die größte Pleite, Justizmord und so weiter. Erlösung geschah im Verborgenen. Die sichtbare Welt hat es nicht begriffen. Wenn der andere hat er geholfen, soll er sich selber helfen. Diese Hilflosigkeit, Jesus hängt am Kreuz. Das ist die eine Seite. Aber Jesus war nicht so hilflos, sondern er musste hilflos werden, damit ihn die Hölle überhaupt aufnimmt. Die Hölle nimmt Versager auf, die Hölle nimmt auf Menschen, die nicht sind. Das Kreuz war nötig, damit Jesus in die Hölle kommen kann. Damit der Teufel ihn empfängt. Deshalb war das Kreuz, denn eigentlich hättest du und ich dort drin hineingehen müssen. Eigentlich hätten wir am Kreuz hängen müssen. Das ist der normale Weg wie wir. Aber Jesus, er wurde zur Sünde und er ging für dich und mich hinein. Er wurde für uns ausgeliefert. So, das war notwendig. Schmach, Schande, Verlassenheit. Es kann nur die Hölle sein. Von allen Menschen verlassen und sogar noch von Gott verlassen sein. Als er ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war die Hölle. Er hat die Hölle erlebt, als er ausrief. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er sagt, der Teufel, komm, Bruderchen. Und als er drin ist, gehen ihm die Augen auf. Das ist doch der Sohn Gottes. Das ist der Sohn Gottes. Er hat sich so entäußert, nahm Knechtsgestalt an, so wie du und ich, seine Sturheit. Aber Gott sei Dank, am Ostermorgen, mit seiner Sturheit geht Jesus sogar durch die Wand, braucht keine Türen. Das ist die Sturheit Jesu. Und heute kommt Jesus, weil er dem Teufel die Macht genommen hat durch seine Sturheit.
Er geht zu Menschen hin, wo du gar nicht denkst, dass sie hinkommen, dass je einer hinkommen könnte. Das ist die Sturheit Jesu. Er richtet seinen Blick schnurstracks auf Jerusalem, sich weder von Petrus noch von irgendjemand anders abbringen und abhalten lassen. Mit seiner Sturheit geht er geradeaus in die Hölle. Da will er hin. Da will er hin. Und niemand kann ihn bremsen da dran. Auf Golgatha sieht die ganze Welt nur die eine Seite. Kein Wunder, kein Zeichen, nichts. Überhaupt nichts, was die religiöse Welt sich vorstellt und sich erträumt und so weiter. Und dann die Städte. Und das ist auch Erlösung. Am Ostermorgen sagen die Engel, kommt her und seht, wo sie ihn hingelegt haben. Kommt und seht. Er ist nicht da. Ich sag euch eines. Und das ist für mich das Großartige. Jesus ist uns überall vorausgegangen. Halleluja. Er ist uns vorausgegangen ans Kreuz. Als wir noch Sünder waren, starb er für mich. Er ist für mich vorausgegangen ins Grab, in einem Grab, wo noch niemand gelegen ist. Wenn Josef von Arimathäa dort gelegen wäre, hätte ich keine Erlösung. In einem Grab, zweiter Hand Grab, hätten wir keine Erlösung gehabt. Da war noch keiner drin gelegen. Jesus legte drin. Und jetzt, wer jetzt reinkommt, der wird auferstehen müssen. Für den bleibt nichts anderes übrig als Auferstehung. Auferstehung wartet auf den, wenn er sich in das Grab, in das Jesus gelegen ist, sich legt. Das ist die Taufe. Wenn er sich taufen lässt und mit Christus aufersteht zu einem neuen Leben, der wird leben, weil Jesus vorher drin war. Und wer jetzt in die Hölle reinkommt, hör mir zu, und wir kommen alle ins Reich des Todes. Keiner kommt vorbei. Der Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Aber wenn wir in das Reich des Todes kommen, im Namen Jesu, wir werden auferstehen, weil schon einer dort vorher vor uns war. Jesus Christus. Der hat die Hölle durchschritten, der hat den Dschungel durchgeschlagen, durchbrochen, die Wand durchbrochen. Da war schon einer da. Halleluja. Wenn ich jetzt in die Hölle komme, ich werde raus. Ich werde doch nicht bleiben müssen. Ich werde den Weg des Todes gehen müssen. Bleib mir nicht erspart, sonst erreiche ich nicht die Vollendung. Und ich will vollendet werden. Ich will das Ziel erreichen. Und ich muss mit dem Herrn durchgehen. Jesus durchstreifte das Jenseits, als er dort vollbracht hatte. Das ist auch anständig und normal. Wenn ich König wäre, möchte ich auch wissen, was ich besitze, was zu mir gehört. So hat er die Ländereien durchgegangen. Das Land, das ihm gehört. Das Land hat er besichtigt. Ist es gutes Land, ist es schlechtes Land? Hat einfach die Ländereien angeguckt. Jesus hat das Jenseits beschritten. Und weil Jesus dort war, ist die Hölle keine Hölle mehr, sondern Himmel. Verstehst du das Geheimnis des Evangeliums? Der Vorhang im Tempel zerriss. Und wenn ein Mensch jetzt in den Tempel reinkam, war er nicht mehr im Heiligtum, sondern er war dadurch, dass es kein Vorhang mehr da war, war er gleich im Allerheiligsten. Das ist das Geheimnis. Jesus hat den Altar, der Opferaltar zersprengt. Wenn du in Jerusalem bist und wenn du mal in der Grabeskirche gehst, musst du es angucken. Kann es Legende sein, von mir aus. Aber für mich, ich glaube sogar an Legenden. Und er baue mich an Legenden. Und vieles ist im Leben Legende. Und dein Leben ist auch eine Legende. So, aber wenn ich so in dieser Grabeskirche bin und ich habe extra runtergeguckt durch das Glas und da geht ein Riss durch den Felsen. Der Felsen wurde zersprengt, die Hölle wurde gesprengt. Das hat meinen Glauben gestärkt. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich kann sagen, ich bin abergläubisch. Ich habe gesagt, danke Jesus. Und das Glas geküsst, weil es mich so begeistert. Tod und Hölle und Grab konnte dich nicht halten. Und dieser Opferaltar ist zersprengt, es braucht kein Opfer mehr. Denn Jesus hat ein für alle Mal ein endgültiges Opfer gebracht. Und jetzt hat das Jenseits durchschritten. Mein Reich gehört mir. Hat er geguckt, das gehört mir. Das gehört mir hier. Dieses Reich gehört mir. Und er ist drin in der Hölle. Und sagt, das alles gehört mir. Auch wenn es Scheißhaus ist. Es gehört mir. Wir brauchen das. Versteht ihr mir, was ich meine? Auch wenn alles Mist und Unsinn und Unfug ist, es gehört mir. Und als der Teufel das gesehen hat, war er entmachtet. Weißt du, der hat keine Waffe mehr gehabt. Der hat kein Argument mehr gehabt. Der hat kein Argument mehr gegen Jesus gehabt. Das war das Geheimnis. Jesus stieg hinab und jetzt hat er plötzlich keine Argumente mehr gegen ihn, gegen einen Sünder, gegen dich und mich gehabt. Karfreitag. Weißt du, ich will nicht Karfreitag-Predigt bringen. Ich muss die Predigt von zweiten Tag bringen. Das habe ich mir vorgenommen. Aber am Karfreitag
Ich habe eine Geschichte in den Annalen vom Napoleon. Napoleon geht in den Krieg und lässt in Frankreich Soldaten ausheben. So heißt es, so hieß es früher. Mobilmachung nennt man das heute. Lässt Soldaten ausheben. Und da war ein Bauer, der sagte, ich will nicht in den Krieg gehen. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich nicht in den Krieg gehen muss? Sagte, ja, du kannst jemanden kaufen, der geht für dich in den Krieg. Der geht für dich in den Krieg. Und er sagte, das mache ich. Geld hat er gehabt. Und dann kaufte sich ein Mann, findet einen Mann, der für ihn ans Schlachtfeld geht. Der war keine Woche ans Schlachtfeld, wird erschossen. Tot. So. Jetzt braucht Napoleon mehr Soldaten, kommt eine neue Erhebung, neue Mobilmachung. Und da wird der Bauer wird wieder angeschrieben. Und die Soldaten kommen und wollen ihn abholen. Steht in Gerichtsakten in Paris. Könnt nachlesen. Sagte, du musst an die Front. Sagte, mich gibt's nicht, ich bin tot. Ich war an der Front und der für mich gekämpft hat, ist erschossen. Und so weiter. Ich bin an der Front, ich existiere für euch gar nicht mehr. Ihr könnt mich nicht mehr einberufen. Und Napoleon musste dem Mann recht geben, der kann nicht mehr einberufen worden, weil er nicht mehr existiert, er ist schon tot. Napoleon, dieser große französische Kaiser, musste kapitulieren vor einem einzigen, von einem kleinen Bauern da irgendwo in der Normandie. Musste kapitulieren, weil es Recht war. Und ich sag, was Recht ist, ist Recht. Und auch der Teufel muss es akzeptieren. Die sichtbare und die unsichtbare Welt muss respektieren, was Recht und Unrecht ist. Und was gilt. Und Jesus starb für dich. So, er starb an unserer Stelle. Wir müssen nicht mehr sterben. Selbst im Tod war unser Herr Jesus aktiv. Halleluja. Selbst im Totenreich. Ich bin von meinem Heiland begeistert. Der schläft noch, schlummert. Selbst im Tod in der unsichtbaren Welt, selbst im Grab war Jesus noch voll aktiv, ruhte nicht, durchstreift das Jenseits. Die ganzen Gefilden durchschreitet die Unterwelt. Ihm stand jetzt alles offen. Alle Bereiche der unsichtbaren Welt standen ihm jetzt durch sein Opfertod alles offen. Die ganze unsichtbare Welt. Und er geht in das Straflager der Gefangenen. Ins Konzentrationslager, geht nach Dachau, Mauthausen, geht in die Hölle hinein. Das war Hölle, Gottverlassenheit, das Abwesenheit des Guten. Und da kommt er hinein und sagt, kommt raus, kommt raus, kommt raus, kommt raus. Er hat ihnen gepredigt, an der Tür vom Gefangenenlager stand er und hat den Riegel aufgeschoben, sagt, Seuchter, kommt raus, kommt raus. Er hat den Gefangenen im Gefängnis gepredigt. Alle Türen, Zelle für Zelle, auf, komm raus, auf, komm raus, auf, komm raus. Die Riegel aufgerissen. Jetzt hing es an den Leuten, ob die rausgehen oder nicht. Die Geister, ob die rausgehen oder nicht. Natürlich, wenn ein Spötter sagt, nein, danke, möchte nicht, ich bleib lieber hier, dann kann er hier bleiben. Aber er hat von Gott auch in der unsichtbaren Welt, auch die, die nicht geglaubt haben, auch die, die keine Chance gehabt haben, sich zu bekehren, auch keine Chance gehabt haben, das Evangelium zu hören, die haben eine Chance. Jesus stieg hinab. Und das Gefängnis geöffnet. Die Tür ist offen. Komm raus. Was sitzt denn du? Der Starke ist gebunden. Du und ich, wir müssen den Starken nicht mehr binden. Das ist Unfug, wenn die Leute jetzt kommen, geistliche Kriegsführung, wir binden den Starken. Der Teufel ist für mich für alle Ewigkeit gebunden. Amen. Für alle Ewigkeit. Den muss ich den Kerl nicht binden. Ich mache mit diesem Teufel meine Hände nicht schmutzig. Ich war so dumm. Protestanten sind manchmal dumm. Die wissen gar nicht, für was sie protestieren. Weißt du, ich habe eine Gemeinde übernommen, so lieben Heilandschristen. Und weil der Pastor vor mir gemacht hat, habe ich gedacht, ich muss es auch noch kopieren. Wir sollten aufhören, Leute zu kopieren. Wir sollten Gottesdienste zu kopieren. Wir sollen aufhören, Religion zu kopieren. Wir sollen echt sein. Und das, was Gott uns aufs Herz legt, das sollen wir tun und sonst gar nichts. Und wisst ihr, ich Esel. Ich habe auch gesagt, bevor ich den Gottesdienst anfing, habe ich gesagt, Satan, ich binde dich im Namen Jesu. Satan, du bist gebunden, hast hier... Weißt du, wenn Kinder ein bisschen unruhig sind und sonst was, so Satan gebunden. Und ich bin mittendrin im Binden. Sagt der Heilige Geist zu mir, Johannes, was machst du? Und ich sage in meinem Gebet so schnell, ich binde den Teufel. Sagt er, der ist schon längst gebunden. Aber das ist doch gut, den Satan binden. Ich binde Satan. Und in diesem Zwiespalt sage ich, lieber Heiland, was soll ich tun? Preis den Sieg Jesu. Und habe ich gesagt, Geschwister, von wegen, dass die Hände felsspalten und den Teufel binden, der Teufel will gequält werden. Das ist sein Vergnügen, sein Genuss. Das ist das, was er braucht, gequält zu werden. Hölle, das ist, wonach er sich sehnt. Er möchte gequält werden.
Knebel, binde ihn, binde mich, binde mich, binde mich. Da schreit er immer, binde mich. Nein, und der Herr zeigte mir, preis den Sieg, Jesus. Ich habe gesagt, Geschwister, und meine Geschwister, wo sind wir jetzt? Ich habe gesagt, lasst unsere Hände hochheben und lasst uns den Sieg des Herrn preisen. Und von dem Moment bin ich kein Teufel mehr, sondern ich preise den Sieg des Herrn. Halleluja. Das ist, was ich mache, wo ich hingehe. Ich habe einen Gottesdienst in Stuttgart als junger Pastor, unerfahren, keine Ahnung von nichts gehabt. Kam nach Hause, kam von der Bibelschule, Theologie studiert, aber weißt du, das, was du dort studierst, kannst vergessen. Gemeinde kannst du nicht mit Theologie bauen, sondern da brauchst du den Heiligen Geist, um Reich Gottes zu bauen und nicht Theologie. So, da komme ich und weiß ich alles. Ich weiß alles, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ich weiß Christologie und Heilslehre und alles. Aber jetzt habe ich Probleme. Und dann lese ich, Satan kommt. Also Satans Messe, da waren also schwarze Messen in einer Kiesgrube damals vor 30 Jahren. Und so war da ganz groß angesetzt, überall alle jungen Leute rannten zu diesen schwarzen Messen. So, ich dachte, lieber Heiland, ich muss auch irgendetwas machen. Und dann habe ich Plakate genommen, habe geschrieben, Satan kommt. Wir haben die Antwort. Kunzibau. Das war mein Versammlungssaal. So, und dann, einberaumt. Der erste Gottesdienst werde ich nie vergessen. Karl Otto Böhringer. Wir nur zwei Pastoren, alle anderen Pastoren, Brüder und Schwestern haben Schiss gekriegt, auf Deutsch gesagt. Da haben wir gedacht, was? Das kann man nicht, das ist so okkult. Wir kommen da nicht zurecht. Du lässt dich auf ein Abenteuer ein. Bruder Matutis, da wird alles schief gehen. So, wisst ihr, was passiert? Karl Otto Böhringer und mir. Und da waren Gestalten. Du, ich habe gedacht, ich bin in der Hölle. Schwarz, weißt du, aufgebauscht, so diese Hippie-Zeit damals noch und so weiter, aufgebauscht. Ich dachte, ich sehe den Teufel und den Löwen. So, habe angefangen, ich konnte nicht viel predigen. Ich habe gesagt, Leute, ich habe die Antwort. Wer jetzt frei werden möchte und was anderes kennenlernen möchte, soll nach vorne kommen. Und dann kam der Erste nach vorne. Ich glaube nicht an dieses große Unbedingt, dass die Leute, das war das Erste. Vor 30 Jahren haben die anderen, die Charismatiker, noch nicht vom Unfallen gewusst. Ich berührte den Ersten, der Liebling lang. Einer der Großen von denen. Und dann, Herr Matutis, Sie haben Kraft. Und dann, ich sehe noch wieder heute, da steht einer, der wackelt mit dem Finger. Sie haben Kraft. Und ich, der Liebling. Und dann fangen die mir zu Fragen zu stellen, von Telefon, allen möglichen Fälle, was im Okkultismus so krank und gebe ist. So, was das alles ist, ich habe nichts gewusst. Ja, Leute, Böhringer hat die Inspiration bei diesem Gottesdienst die Inspiration bekommen, ein Buch zu übersetzen, Befreiung aus dem Netz des Okkultismus, an diesem Gottesdienst. Weißt du, was ich gekonnt und was ich gewusst habe? Wenn die mir angekommen sind mit irgendwelchen Argumenten und Fragen, was ist das, kennen sich da aus? Er sagt, ja, Jesus ist Sieger, Halleluja! Und schon war er weg. Jesus ist Sieger. Wenn du weißt, dass Jesus Sieger ist, hast du ein Plus. Jesus ist Sieger. Du musst nicht wissen, was das ist und wie das zusammenhängt. Du blickst sowieso nicht durch, wenn du es auch weißt. Blickst nicht durch. Das muss dir durch den Heiligen Geist offenbart werden. Heute weiß ich einiges mehr. Aber Gott sei Dank, dass ich damals nicht viel gewusst habe. Und nur so konnte mich der Heilige Geist hineinführen und belehren und offenbaren und Dinge zeigen. Wir fangen mit dem Sieg Jesu an. Wir fangen mit dem Sieg Jesu an. Und dann wird das alles andere aufgearbeitet und erledigt und liquidiert. Aber wir fangen mit dem Sieg Jesu an. Und wir säumen das Pferd nicht von hinten an, sondern wir zerschlagen der Schlange den Kopf. Wir zerschlagen der Schlange den Kopf. So, preis dem Herrn. Wo bin ich stehen geblieben? Jesus also stieg in das Gefangenenlager hinab, hat das Jenseits durchstreift. Und das Jenseits besteht aus den Guten, Vollendeten, den Seligen, den Märtyrern und solchen, die es nicht geglaubt haben. Aus denen allen besteht das Jenseits. Und der Herr hat alles eingenommen, alle Bereiche. So dass heute für ihn kein Bereich gibt, der sich seinem Einfluss mehr entzieht. Kein Bereich. Heute Abend, und das ist mein Evangelium, kein Bereich, der sich seinem Einfluss mehr entzieht. Hölle. Das war sein Wirkungsbereich. Aber inzwischen hat die Hölle nichts mehr zu melden. Das Feuer verlor seine Kraft. Die Qualen verloren seine Kraft, nachdem unten Jesus war. Deshalb, wir rühmen uns der Trübsale, sagt Paulus, der Schwierigkeiten. Schwierigkeiten sind für uns kein Problem mehr. Weil der Herr auch da drin ist. Der Herr hat die Festungen Satans geschleift. Als er dort runterkam,
hat einfach die Schlüssel her. Hat die Schlüsselgewalt übernommen. Und heute die Bibel, wenn wir die Offenbarung lesen, er hat die Schlüssel der Hölle und des Todes. Die hat er. Jesus hat die Schlüssel der Hölle und des Todes. Und wenn er aufschließt und sagt, Tote, kommt heraus, werden sie alle nacheinander rauskommen. Deshalb hat Jesus bei der Auferweckung Lazarus sehr vorsichtig sich formuliert. Lazarus, komm heraus. Hätte nur gesagt, komm heraus, da wären alle Gräber offen gewesen. Er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. Nicht nur des Todes. Weißt du, es ist so leicht zu glauben, er hat die Schlüssel des Todes, dass er alle Toten mal lebendig macht. Oder nur die guten Toten. Manche glauben, Jehovas Zeugen oder manche Sekten, die glauben, nur die Guten werden auferweckt. Und was ist mit den anderen? Alle Toten werden lebendig. Und das Meer gab die Toten, der Tod gab die Toten und die Hölle gab die Toten her, steht in der Bibel. Und die Hölle muss auch die Toten hergeben. Das ist Jesus, Schlüsselgewalt. Über Hölle, Tod und Leben. Wir singen so herrliche Lieder. Jesus ist der Sieger. Jesus hat den Teufel, als er dort runterstieg, an die Leine gelegt. An die Leine. Ihm die Waffen genommen. Und du kannst mit, hab ich schon mal Gefangenentransporte gesehen? Können 1000 Soldaten sein, 4 Leute bewachen das alles mit Maschinengewehr. Wenn die keine Waffen mehr haben, können sie nichts mehr ausrichten. Und da müssen die Gefangenen, selbst wenn es Generäle sind, selbst wenn es Könige sind, die haben keine Waffe mehr. Die können nichts mehr ausrichten. Die laufen, die müssen parieren, die müssen folgen, weil der andere die Waffe jetzt hat. Eine stärkere Waffe, eine andere Waffe. Und eine Waffe, die durchschlagende ist, die gewaltige, die stärkere, die mächtige ist. Und der Herr hat eine ganz gewaltige Waffe. Kann den Heiland. Und dann sagt er 4 Engel, die bewacht jetzt die ganze Osten, Norden, Süden, Westen der Hölle. Bewacht die jetzt und lasst niemand raus und niemand entwischen. Und niemand wird sich trauen zu entwischen. Die wissen, die Waffen des Herrn sind stark. Und der Herr ist unschlagbar. Der Teufel ist an die Leine gelegt. In der verborgenen Welt. Du musst es in der verborgenen Welt, diese Dinge sehen. Mit deinen Augen verstehst du es nicht. Aber wenn du einmal gesehen hast, die Hölle, die hat mir nichts zu sagen. Den Teufel gibt es für mich nicht. Für mich existiert er nicht. Warum? Weil der in den Abgrund sitzt, in Ketten gelegt. Jesus sagt, ich sah den Satan wie ein Blitz aus dem Himmel fallen. Jetzt liegt er da. Alles passiert in diesen 3 Tagen. Wie ein Blitz wurde aus dem Himmel geworfen. Vorher konnte er noch frech unter den Gotteskindern sich mischen. Und die Gotteskinder anklagen. Aber jetzt, seitdem Golgatha passiert ist, seitdem Jesus hinabstieg, und gilt Römer 8, es ist nicht mehr verdammlich, es ist an denen, die in Christus Jesus sind. Mich kann niemand mehr verdammen. Für mich gibt's keine Hölle. Weil Christus mich selig gemacht hat. Weil ich in Jesus bin. Niemand kann mich von Gott wegbringen. Niemand kann mich von seiner Liebe trennen, weil ich in Christus bin. Der Tod kann probieren. Krankheit kann probieren. Probleme können es probieren. Mächtige, Gewaltige können es probieren. Aber niemand schafft es, weil ich in Christus bin. Es ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Also an dir gibt's keine Verdammnis mehr. Die Hölle hat seinen Geschmack und seinen Geruch an uns verloren. Hat keinen Geruch mehr. Weil Jesus in den Ofen gestiegen ist, wie in den Ofen von den 3 Männern. Bei Sadrach, Mesach und Abednego. Auch wenn er 7-mal heißer gemacht wurde. Da ist der 4. Mann dabei. Und wo der 4. Mann, wo Jesus ist, Halleluja, wo 2, 3 zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, ist keine Hölle mehr. Ist kein Tod mehr. Ist keine Krankheit mehr. Ist kein Leiden mehr. Ist kein Problem mehr. Du hast alles noch. Aber die kommen raus aus dem Feuerofen, diese 3 Männer. Der 4. bleibt drin. Der ist unsichtbar, weil es ein unsichtbarer Vorgang ist. Ein verborgener Vorgang ist. Nicht einmal der Geruch des Feuers war an denen zu riechen. Ich sag dir eines, wenn du mit Jesus im Feuerofen warst, ist nicht einmal Geruch des Feuers mehr an dir zu riechen. Das Einzige, was die 3 Männer verloren haben, waren die Fesseln. Wie die weggingen, weiß ich nicht. Die haben sich aufgelöst. Die Fesseln, mit denen sie in der Bibel, als Nebukadnezar sie in den Ofen schmeißt, heißt es, man hat sie gefesselt in den Ofen geworfen. Aber die kommen freihändig raus. Und die haben freihändig Gott gelobt und gepriesen. Das ist was abfällt. Die Fesseln. Die Ketten. Weil der Teufel jetzt an die Kette, an die Leine gelegt wurde. Der Teufel hat nicht gemerkt, als die Leiche Jesu angeliefert wurde, was da ihm angeliefert wurde. Dass diese Leiche noch lebt.
dass die Leiche noch voller Leben ist. Dass diese Leiche, die jetzt angeliefert ins Grab gelegt wurde, dass diese Leiche gar nicht tot ist. Auch nicht einmal scheintot, vielmehr. Er stieg hinab zur Hölle und hat erbeutet Gefangene. Apostelgeschichte Kapitel 2, 24 und 31. Gott hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt. Denn es ist unmöglich, dass der Tod ihn festhalten konnte. Der Tod konnte Jesus nicht festhalten. Wollte es. Der Tod konnte Jesus nicht festhalten. Die Unterwelt konnte Jesus nicht festhalten. Der Teufel konnte Jesus nicht festhalten. Und, sag Halleluja, der Tod kann mich auch nicht festhalten. Halleluja. Der kann mich auch nicht festhalten. Und alles, was mit dem Tod zusammenhängt, wie wir, denn ein Hippie hat mal zu mir gesagt, als es zu mir kam, Herr Matthäus, verzeihen Sie mir, aber wir sind geboren, um zu sterben. Wir sind geboren, um zu sterben. Und von dem Moment der Geburt sind wir gezeichnet vom Tod. Aber dieser Tod kann uns nicht festhalten. Halleluja. Von der Stunde unserer Geburt, wo wir geboren werden zum Sterben, der Tod kann uns nicht festhalten. So wie Jesus nicht festhalten konnte. Und Jesus sagt, da wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Begreife diese Gedanken. In diesen 3 Tagen ist unheimlich viel passiert in der unsichtbaren Welt. Es sind verborgene Vorgänge gewesen. Wir nennen das heute in der Wirtschaft feindliche Übernahme. Weißt du, so feindliche Übernahme. Irgendwo in Australien, so Millionär kauft Daimler-Benz, kauft IBM, kauft Siemens. Das merkt der Siemens gar nicht. Und plötzlich hat er 51%. Und dann macht er, was er will. Feindliche Übernahme. Golgatha, Ostern, diese Grablegung war eine feindliche Übernahme. Halleluja. Das war eine feindliche Übernahme. Der Teufel hat es nicht gemerkt, plötzlich ist er aufgekauft. Jesus hat einen Preis gezahlt und plötzlich ist er aufgekauft, hat überhaupt nichts mehr zu sagen. Seine Aktien kann er verkaufen und muss Stück für Stück abliefern. Und das ist, wo wir jetzt noch mittendrin sind, weil noch die ganze Abwicklung noch nicht ganz vollendet ist. Aber wir sind mittendrin in der Abwicklung. Halleluja. Feindliche Übernahme, das ist Golgatha. Wenn du es richtig verstehst, Jesus hat die Mehrheit. Jesus hat die Mehrheit. Und jetzt, er bekommt ein großes Volk. Immer mehr Menschen werden fragen, suchend, interessieren sich. Und am Schluss sehen wir eine Schar der Erlösten, was niemand zählen kann. Hebräer 13, Vers 20. Jesus führt uns von den Toten herauf, sagt uns die Bibel. Jesus führt uns von den Toten herauf. Er führt uns herauf. Nicht wir werden auferstehen. Ich kann nicht auferstehen. Ich kann nicht einmal richtig sterben, wenn ich möchte. Ich wollte mal sterben, habe mir die Nase zugehalten, dann bin ich gestorben. Habe dann durch den Mund weitergeatmet. Du kannst weder leben noch sterben selber. Du kannst deinem Leben überhaupt nichts hinzutun. Aber weißt du, er wird uns wieder auferwecken. Lebendig machen. Er hat die Schlüssel der Hölle. Und seitdem er das hat, nichts ist ihm mehr verschlossen. Kein Bereich überall Zutritt. Das ist ganz arg wichtig. Auch da hat der Herr Zutritt. Auch in Dingen, wo du sagst, kommt niemand hin. Erreicht niemand. Das geht niemand was an. Das schafft niemand. Der Herr hat Zutritt. Zu allen Tresoren, zu allen Schatzkammern, zu allen Gefängnissen. Geht durch alle Türen und du brauchst keine Türen. Ihm steht alles offen. Überall hat er Zutritt. Das ist der Herr. Überall hat er Zutritt. Nichts kann ihm verwehrt werden, weil er die Mehrheit hat. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Für den Teufel und die Hölle war Jesus wie ein Dieb. Alles geplündert. Er hat einen Triumph daraus gemacht, sagt uns die Bibel. Ein Schauspiel. Ein Schauspiel hat er daraus gemacht. Die Hölle hat abgewirtschaftet. Und jetzt ist nur noch der Tag der Offenbarung. Weißt du, bevor jetzt die Mauer fiel und Honecker abdankte und DDR pleite ging, schon lang waren sie pleite, vorher, bevor sie pleite gingen. Aber sie haben es nicht zugegeben, die Wahrheit nicht erkannt. Aber der Tag war sicher, irgendwo ist alles verrostet, alles bankrott, irgendwo sind wir am Ende. Und das ist auch mit der Hölle. Die Hölle hat abgewirtschaftet. Er hat gewagt in das Reich des Todes. Und der Tod hat abgewirtschaftet. Jesus Christus, seine Sturheit wieder. Er legte sich mit dem Kaiser an, er legte sich mit der Krankheit an, er legte sich mit den Tabus an, er legte sich mit allem an. Und zuletzt mit dem Bösen, dem Sklavenhalter. Die Dämonen schrien, Jesus, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Die haben schon was geahnt, das was kommt. Jetzt ist Hölle für sie Hölle. Vorher war die Hölle für den Teufel keine Hölle. Aber jetzt ist sie für sie Hölle, die Hölle. Hat sich mit der Finsternis angelegt. Abgestiegen hinab zur Hölle. Zu Gott verlassen hat im Jenseits. Verlassen von Menschen. Verlassen als wie ein Verfluchter. Wie einer, der von Gott flieht, so kommt Jesus in die Ewigkeit, in die Unendlichkeit. Als Gottloser kommt er in die Hölle. Im Reich Satans. Und er kommt da hinein und erreicht den Boden der Hölle. Hier spielt die Musik. Wenn der Mann raus will, kann er raus. Satan und seine Heere merkten, dass dieser hier nichts zu suchen hat. Dass dieser nichts zu suchen hat, dass er nichts Übles getan hat, dass er des Todes nicht schuldig ist und so weiter. Der passt nicht in unser Reich hinein. Plötzlich hat er das alles gemerkt. Plötzlich geht etwas auf. Und was machen wir jetzt mit ihm? Was machen wir mit diesem? Und dann merken sie plötzlich, dieser, der von keiner Sünde wusste, wird und jetzt hier wie ein Sünder soll er behandelt werden. Nein, wir können mit diesem nichts anfangen. Als Jesus die Hölle betrat, weißt du, was da passierte? Die Hölle erstrahlte. Die Hölle wurde Licht. Finsternis wurde Licht. Das Volk, das im Dunkeln saß, gilt nicht für Israel allein oder für Galiläa. Das Volk, das im Dunkeln saß, sah ein großes Licht. Das Volk, und das waren die Geister in der Unterwelt, sah ein großes Licht. Jesus ging zu den Verdammten, dahingegeben, zu den Verlorenen, zu den Verfluchten. Er ging so wie in eine Leprastation und machte sie rein. Sagte, ihr seid gar keine Verlorene, gar keine Hoffnungslosen. Ihr seid nicht dahingegeben. Er ging in die Todeszelle hinein und hat die zum Tode Verdammten zum Leben herausgebracht. Die zum Tode Verdammten. Die gefallenen Geistern hat er gepredigt. Zwischen Kreuzigung und Auferstehung ist unheimlich viel passiert. Weißt du, Gott braucht nicht 3000 Jahre. Da genügt ein Moment, ein Augenzwinkern und es ist Ewigkeit alles. Und es ist alles Ewigkeit. Nur ein Augenzwinkern, nur ein Moment und schon ist es passiert. Und schon ist es geschehen. Und schon ist es vollendet. Und schon ist es vollbracht. Nur ein Augenblick und er geht weiter. Ich sage euch eines, ohne den Heiligen Geist versteht man diese Zusammenhänge nicht. Du brauchst den Heiligen Geist. Der Heilige Geist verklärt dir Jesus und macht dir Jesus so groß. Jetzt, wenn du jetzt einem modernen Theologen von der Kirche erklären würdest, all diese Dinge, die sagen, glaube ich nicht. Gar nicht wahr. Für mich ist Jesus leiblich gestorben, leiblich begraben, leiblich in die Unterwelt gefahren, leiblich auferstanden, leiblich in den Himmel gefahren und er wird leiblich wiederkommen und wir werden leiblich mit auferstehen mit Jesus. Halleluja. Und bei ihm leiblich sein. Ich freue mich schon auf meinen Körper. Der wird durchtrainiert sein. Der wird so braun sein wie mein Bruder. Halleluja. Sonnenstudio und ja, da werde ich ein ganz anderes Sonnenstudio haben. Ich werde, ja, Wir werden verherrlicht sein, wir werden strahlen, wir werden leuchten vor der Herrlichkeit des Herrn. Das ist, was Gott uns bereitet hat, zwischen Kreuzigung und Auferstehung. All das ist in dieser Zeit, in dieser Phase passiert. Ein neues Licht ist aufgegangen, der Ewigkeit. Deshalb hat sich die Sonne verdunkelt, ihren Schein verloren, weil jetzt ein anderes Licht aufgeleuchtet ist. Da hat sich das erfüllt, was die Bibel sagt. Und die Hütte Gottes unter den Menschen, und sie werden keine andere Sonne mehr brauchen. Die werden nichts mehr brauchen. Kein Tempel, kein Altar mehr. Sie werden nichts mehr brauchen, weil jetzt die Hütte Gottes unter den Menschen ist. Deshalb hat sich die Sonne verdunkelt. In dem Moment, wo sich die Sonne verdunkelte, hat sich die Hölle erhellt. Das war der Moment. Hat sich die Hölle erhellt. Weil jetzt war die Hütte Gottes unter den Menschen. Denn die Hölle, das Totenreich, ist der Bereich, wo all die Menschen zusammengesammelt wurden und sind. Dort die Welt wurde erhellt. Deshalb die Sonne, die Hütte Gottes unter den Menschen, sie werden kein anderes Licht mehr brauchen. Halleluja. Die Höllenfahrt Jesu ist der Anfang der Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Der Erlösten insgesamt. Preis dem Herrn. Der Sieg Jesu erstreckt sich seit der Zeit, seit dem Augenblick, durch das gesamte Universum. Von dem Moment erstreckt sich der Sieg Jesu durch das gesamte Universum.
Wer heute sich noch abgibt und sagt, ich bin ein Versager, ich kann's nicht, ich schaff's nicht und so weiter. Weißt du, zeig dem Teufel seine Niederlage, erinnere den Teufel und sag, Spitzbub, oder wie du ihn auch nennen möchtest, denk an Jesus. Erinnere ihn nur an Jesus. Du musst den Teufel nur an Jesus erinnern und dann wird er still werden. Und deshalb, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Erinnere den Teufel, erinnere die unsichtbare Welt, erinnere, wenn du Angriffe hast, denk an Jesus. Erinnere dich an Jesus. Denk an Jesus. Wir sollen Jesus im Gedächtnis behalten, steht in der Bibel. Deshalb feiern wir das Abendmahl und wir sollen das seiner Gedenken als Gedächtnismahl. Christus in Erinnerung behalten. Christus in Erinnerung rufen. Wenn du Jesus in deinen Gedanken in Erinnerung rufst, hast du keine Sorgen mehr. Krankheit verliert die Macht. Probleme verlieren die Macht. Wenn du Jesus in Erinnerung rufst, ruf Jesus in Erinnerung. Niemand gibt gerne Schwäche zu. Und schon gar nicht der Teufel. Aber weißt du, wenn du sagst, Teufel, du bist besiegt im Namen Jesu, erinnere ihn. Und dann ist Schluss mit der gesamten Höllenpanik in deinem Leben. Ist zu Ende die ganze Höllenpanik. Wenn du dich erinnerst an Jesus, was er vollbracht und was er getan hat, ist vorbei mit der Höllenpanik. Schluss mit der Gottverlassenheit. Schluss mit der Vereinsamung. Schluss, dass du jetzt verdammt wirst. Denn von dem Moment, wo Jesus hinabstieg, niemand kann die Auserwählten Gottes mehr verdammen. Es gibt keine Verdammnis mehr. Keiner kann dich mehr verdammen. Das ist für mich Evangelium. Halleluja. Glory. Niemand kann die Auserwählten Gottes mehr verdammen. Christus ist, der sie gerecht macht. Christus ist hier, der sie gerecht macht. Satan ist entwaffnet. Er hat keine Munition mehr. Sein Pulver verschossen. Er ist, weißt du, was beim Schachspielen ist? Schachmatt. Läuft nichts mehr. Er kann machen, welchen Zug er auch machen möchte, hat verloren. Ist liquidiert. Er ist Schachmatt. Ihm ist jede Form von Herrschaft entzogen. Das kann er nicht mehr triumphieren. Und deshalb, Geschwister, er kann dich totschlagen. Er ist Schachmatt, er hat verloren. Christus wird dich lebendig machen. Er kann dich glorifizieren, verherrlichen, dich in den Himmel heben. Er ist Schachmatt. Nützt auch nichts. Kann dir alle Reiche der Welt anbieten, nützt nichts. Er ist Schachmatt. Egal, was der Teufel mit dir heute Abend anstellt, er ist Schachmatt. Denen, die Gott lieben, jetzt funktioniert das Wort erst. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen, weil er Schachmatt ist. Der Herr hat die besseren Karten. Amen. Der Herr hat die besseren Karten. Oh, ich liebe meinen Heiland, ich mag meinen Heiland. Halt dich einem Gesegneten und du wirst gesegnet werden. Halt dich einem Starken und du wirst stark werden. Halt dich einem Lebendigen und du wirst lebendig werden. Preis dem Herrn. Der Starke ist überwunden. Er stieg hinab. Könnt ihr noch theologisch ein bisschen ausbauen, dieses Thema. Aber ich will dir nicht zu viel Dynamit in die Hand geben. Sonst sprengst du noch die Berlin. Sonst sprengst du noch Berlin. Aber du hast den Sieg. Der Sieg gehört dir. Erlösung gehört uns, und zwar auf der ganzen Linie. An Seele, Geist und Leib. Auch wenn du nicht spürst. Wir sind in der unsichtbaren Welt erlöst. Und wir sollten viel mehr die verborgenen Vorgänge beachten, was im Verborgenen geschieht. Im Verborgenen wird gebetet und öffentlich wird vergolten. Diese verborgenen Vorgänge. Jesu herabsteigen in die Unterwelt. In diesem Verborgenen, was kein Mensch gesehen hat. Kein Mensch war bei der Schöpfung, kein Mensch war bei der Auferstehung und kein Mensch war unten, als Jesus in der Unterwelt war. Kein Mensch war dort. Dort ist alles Große geschehen. Alles Große geschieht im Verborgenen. Jesus hat seinen Herrschaftsbereich, jetzt halte ich ein bisschen fest, dass er dort hinabgestiegen ist, das muss es sein. Denn er hat seinen Herrschaftsbereich nicht nur im Himmel behalten. Mit Golgatha hat er seinen Herrschaftsbereich hier auf dieser Erde ausgeweitet. Und mit dem Herabsteigen in die Unterwelt hat er seinen Herrschaftsbereich auch auf die Hölle ausgeweitet. Deshalb sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und in der unsichtbaren Welt. Er hat seinen Herrschaftsbereich überall ausgeweitet. Jesus ist Herr. Und dann heißt es, alle Knie müssen sich beugen, alle Zungen müssen bekennen, dass er Herr ist. Und jetzt dass es passiert. Das ist nicht mehr, und das wird nochmals deutlich, noch einmal wird der ganze Prozess aufgerollt werden, und dann müssen alle Zungen bekennen, auch Herr Luzifer wird auf die Knie gehen und wird sagen, Jesus, du bist Herr. Und dann geht er in die Ewigkeit. Er floh und es wurde keine Stätte mehr gefunden für ihn. Die Gottesferne. Aber er muss sagen, du hast recht, Herr. Aber wir, die Geister, wir, die Unschuldigen, wir, die nichts dafür können, Satan kann nicht erlöst werden. Also niemand soll glauben, dass der Teufel noch selig werden könne. Kann er nicht, weil er ganz bewusst gesündigt hat. Aber du und ich, wir können erlöst werden, auch wenn wir in der Hölle sind. Warum? Weil wir verführt werden wurden, weil wir geblendet wurden, weil wir geblufft wurden, weil wir betrogen wurden, weil wir hinter das Licht geführt worden sind. Wir sind Verführte, Verlorene, wir sind Verführte. Wir sind nur mitgelaufen, weil andere mitgelaufen sind. Und deshalb, der Mensch kann erlöst werden, weil er verführt wurde. Deshalb kam Jesus für Adam und Eva, weil die verführt worden sind. Die können erlöst werden, aber Satan kann nicht erlöst werden. Aber du und ich. Und deshalb hat er den Geistern noch, die noch nichts vom Evangelium gehört haben, hat er den Geistern gepredigt. Und ich sagte, eines Afrikaner oder Asiaten oder Menschen, die noch nie was von Jesus gehört haben, oder deine Großmutter und Urgroßmutter, die das Evangelium noch nie gehört haben, da wird Jesus runtergehen und sagen, hör mal, schau mich an, ich bin für dich ans Kreuz gegangen, ich bin für dich gestorben, möchtest du nicht mein Heil annehmen? Und ich bin überzeugt, dass sogar dort Menschen ja sagen werden, ja Herr. Denn nachdem ich die Bibel lese, da ist ein Satz in der alten Übersetzung, in der alten Kirche, was die gehabt haben. Er hat das Gefängnis gefangen genommen. Das Gefängnis gefangen genommen. Das heißt, in der Hölle, wenn du jetzt ganz genau und buchstäblich nimmst und wörtlich nimmst, gibt es kein Gefängnis mehr. Denn er hat das Gefängnis aufgelöst. So wie es keinen Tod mehr gibt. Alles Ewigkeit ist, so gibt es auch kein Gefängnis. Nur für die Engel, die sich von Gott abgewandt haben. Und nur von den Geisteswesen. Denn die haben bewusst, die haben alles gewusst und bewusst sich gegen Gott entschieden. Und du bist nur verführt worden. In diesen 3 Tagen in der Unterwelt ist Unheimliches passiert. Und dann, weißt du, die Römer haben versiegelt das Grab, bewacht. Und Jesus hat das ganze Siegel durchbrochen von innen her. Von innen her. Und ich schließe mit der Geschichte, die ich so gerne erzähle. Wenn du mal nach Rom gehst, kannst du mal hinfahren. Jetzt ist es gefährlich ein bisschen. Aber andermal. Wenn du mal nach Rom gehst und dann geh ins Kolosseum. Geh auf den Spuren, wo Paulus, Petrus und wo viele Heilige gegangen sind. Geh auf den Spuren. Und dann stehst du eines Tages zweimal so groß wie dieses Kreuz hier. Oder dreimal fast. Und da stehst, ich war so ergriffen, in einer heidnischen Stätte, einer heidnischen Kultstätte, sehe ich dieses überdimensionelle Kreuz. Und ich bin mit meinen Kindern, 2 Kinder habe ich glaube ich damals gehabt, so gehe ich mit diesen Kindern und sage, guck mal an, das Kreuz hier an einer heidnischen Stätte. Was sucht das Kreuz hier im Kolosseum? Einer Stätte, wo Christen den wilden Tieren vorgeworfen sind. Was sucht hier, wo hier wilde Kämpfe, wo Blut geflossen ist in Strömen? Was sucht dieses Kreuz hier? Wenn es in einer Kirche wäre, würde ich es gar nicht für übel nehmen. Aber hier an einer heidnischen Stätte, einer heidnischen Kultstätte, an einem Stadion. Was sucht das Kreuz in einem Stadion? Und dann bin ich näher gegangen und dann stehen die Worte vom Konstantin, gesiegt hast du, o Galiläa. Gesiegt hast du, o Galiläa. Als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, oh, Glory, Glory. Gesiegt hast du über das römische Imperium. Gesiegt hast du über alle Menschengebilde. Gesiegt hast du über alle Fantasien. Gesiegt hast du über alle Philosophien. Gesiegt hast du über alle Religionen. Gesiegt hast du über Sünde. Gesiegt hast du über den Teufel. Gesiegt hast du, o Galiläa. Halleluja, Halleluja. Gesiegt hast du über die Hölle, o Galiläa. Gesiegt, man wollte dich nicht. Und jetzt, die Erlösung gehört uns. Werde dir bewusst, was das vollbrachte Werk Jesu für dich bedeutet. Du musst nichts mehr tun. Du kannst nur noch annehmen. Nur noch annehmen. Nur noch annehmen. Ist alles für dich. Du musst nur noch annehmen. Und werde dir bewusst, alles getan. Und dann brauchst du auch nichts mehr kämpfen. Da kannst du diesen Sieg nur nehmen, du nimmst die Bibel und sagst, das was hier ist, das will ich haben. Diesen Sieg, dieser Sieg ist mein Sieg. Ich war in Schottland, in Glasgow, da sind so Christen versammelt. Ich denke, das ist eine Freiversammlung, wunderbar. Und dann stelle ich mich auch dazu mit meinem Sohn und horch, was dann? Und da lesen sie vom John Knox. John Knox, dort, dieser Schottland-Reformator. Gib mir Schottland oder ich sterbe, hat er gesagt. Und Maria Stuart
zitterte mit den Knien, wenn der anfing zu beten. Die konnte 1000 Soldaten aufmarschieren lassen, die musste sie abziehen, wenn Sherlock anfing zu beten. So ein Mann des Glaubens war. Und dann lesen sie, und ich höre, oh, und dann sagen sie, gib, Herr, ganz andere Kriegsführung, was wir hier im Lande kennen. Gott, gib uns den Geist von Sherlock. Gib uns den Geist von Sherlock. Und ich habe mich auch hingeschaut und gesagt, oh Gott, gib mir den Geist von Sherlock. Weißt du, bete, oh, gib mir den Geist von Jesus. Gib mir die Kraft von Jesus. Gib mir die Herrlichkeit von Jesus. Du kannst das alles übernehmen, was hier drin ist, was der Heiland für dich getan hat. Er braucht das alles nicht. Er hat es dir zurückgelassen. Gib mir. Er bitte, und du wirst es haben. Gib mir den Geist von Sherlock. Dann war ich später in Bristol. Du merkst sofort, wenn du in eine Stadt kommst, hier ist eine andere Luft. Irgendetwas ist anders. Die Bäume sind zwar die gleichen oder ähnlich, aber hier ist irgendwas anders. Wo Georg Müller, dieser Vater, Waisenvater von Bristol war. In Bristol, da komm ich da rein und da treffe ich die Leute wieder. Und die beten, den Mann des Glaubens, Gott, gib mir den Geist von George Müller. Gib mir den Geist von George Müller. Gib mir den Geist von Georg Müller. Er bitte. Den Geist Jesu. Er bittet die Apostel. Weißt du, was die Apostel gepredigt haben? Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt haben, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Der lebt. Dieser Jesus ist Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Und das singen wir jetzt. Und das preisen wir den Herrn. Jesus ist Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Halleluja. Und er ist Sieger über Krankheit. Er ist Sieger über Krankheit. Jetzt ist doch Karfreitag. Vielleicht könnt ihr euch hinstellen und die Lieder schon raussuchen. Und Karfreitag noch. Jesus hat alle Wunden auf sich geschlagen, genommen. Alle Leiden, alle Schmerzen, alle Verletzungen, alle Verachtung, alles auf sich genommen, so damit ich nicht mehr leiden muss. Ich kann jetzt leben. Oh Jesus, du bist Sieger über Krankheit, über Armut. Er wurde arm und jetzt ist er so reich. Schau die Gemeinde Jesu. Schau die Kinder Gottes. Die haben nichts und haben alles. Die haben nichts und die haben alles. Die leben mit einem Widerspruch. Die haben nichts und haben alles. Und machen viele reich. Jesus Christus ist der Sieger. Wir stehen auf. Lass uns den Sieg Jesu feiern. Celebrate. Feiere. Feiere Jesus Sieg. Weißt du, im Deutschen, das klingt so komisch. Also, lass uns singen. Celebrate. Feiere. Weißt du, mach ein Fest, ein Siegesfest. Gesiegt hast du, o Löwe. Gesiegt hast du. Oh Galiläa, gesiegt über meine Sünde. Ich muss mich nicht über meine Sünde mehr quälen. Warum? Wenn du dich noch mit deinen Sünden plagst, hast du die Erlösung nicht begriffen. Die Erlösung ist schon besiegt. Die Sünde ist gebrochen. Die Macht der Sünde ist gebrochen in deinem Leben. Ehre Sieger. Halleluja. Lass uns ihn preisen. Danke. Danke. Tanze, juble, jauchze. Mach ein Fest draus. Und in alle Ewigkeiten. Er ist Schachmatt für dich. Ein paar Mal. Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Im Römerbrief steht noch etwas Interessantes. Das muss ich euch verraten. Im Römerbrief steht noch was Interessantes. Das muss ich euch verraten. Da steht es prophetisch. Und er wird Satan zertreten und ihn unter eure Füße legen. Der Satan ist bereits zertreten und der Heiland hat es so schön gemacht, unter deine Füße gelegt. Und es sieht so aus, als wenn Johannes Matthäus das gemacht hätte. Es sieht so aus, als wenn du gemacht hättest. Dein Teufel ist zertreten und unter deine Füße gelegt. Und heute Abend, ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ich denke, wir sollten mal so trampeln und sagen, Satan, du bist unter meine Füße, du bist besiegt. Du hast kein Recht. Krankheit, du hast kein Recht. Wenn wir singen, Jesus Christus ist der Sieger, wir singen noch einmal, Jesus ist der Sieger, dann möchten wir wirklich treten. Du hast nichts gemacht. Er hat alles gemacht, aber unter deine Füße gelegt. Und dann stehst du da so, wie ein Held, wie ein Herr. Da stehst du da, und meine Füße, meine Füßchen, ja, die haben Satan zertreten. Jesus hat es getan. Preis Gott, Jesus Christus ist der Sieger. Halleluja. Tritt auf deine Schlange und Skorpion. dein Problem an einen Applaus. Oh, Glory, Halleluja. Du bist Sieger, Jesus, und mit dir sieg ich. Du lebst und mit dir lebe ich. Du triumphierst und ich darf mit dir auf dem Triumphwagen stehen. Halleluja, 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 Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja, du hast der Hölle die Macht genommen. Schikapaschanda. Oh, Hölle, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Du kannst uns nicht mehr töten und du kannst uns nicht mehr schaden. In dieser Welt nichts und niemand kann dir schaden. Selbst wenn du was Tödliches trinkst, wenn du was Tödliches isst, weil der Hölle die Macht genommen ist, selbst wenn du auf Schlangen und Skorpione trittst und so weiter, die können dich nicht mehr zu Tode quälen und bringen. Die können dir nicht mehr schaden, weil die Macht des Todes genommen wurde durch Jesus Christus. Halleluja! Halleluja! Mit neuen Zungen reden sie jetzt. Lass uns den Herrn mit neuen Zungen preisen. Oh, Glory, Shikara Pashanda, Hashantoro Hasete, Tu Parasalisititi. Proklamiert den Sieg in der unsichtbaren Welt in neuen Sprachen. Sikalapolatila. Rufe laut die Herrlichkeit des Herrn. Shikara Pusatorosara. Es ist etwas Unsichtbares und doch Sichtbares. Etwas Unfühlbares und doch Fühlbares. Shikara Pashanda Lapashinda. Isa Lapashita. Der Sieg des Herrn ist unser Sieg. Die Kraft des Herrn ist unsere Kraft. Die Herrlichkeit des Herrn ist unsere Herrlichkeit.
Wir haben ein Victory-Zeichen gemacht. Wir machen ein Victory-Zeichen. Victory in Jesus. Amen. Wow. Oh, Halleluja. Zeig der unsichtbaren Welt Sieg. Halleluja. Sieg, Sieg, Sieg gehört dem Herrn. Halleluja. Praise. Halleluja. Preis Gott. Ich danke dir, dass wir den Sieg feiern und wir möchten weiter im Sieg bleiben, im Sieg leben, Herr. Halleluja. Dein Sieg ist unser Sieg. Halleluja. Amen.